Von nun an nannte mich meine Hausherrin Teufel. Sie trat nach mir, sprühte Weihwasser auf mich und bekreuzigte sich. Mit dem Besen lief sie hinter mir her. Sie gab mir nichts mehr zu fressen und nichts mehr zu saufen. Faule Äpfel warf sie mir nach und Holzscheite. Und als einer der verlausten Buben aus der Nachbarschaft, die sie sonst behandelte wie mich, versuchte, meinen Schwanz mit einem Schwefelholz anzuzünden, während die anderen mich niederdrückten, lachte sie nur und zeigte ihre faulen Zähne und ihr entzündetes Zahnfleisch und rief: »Für jeden Katzenschrei gäbe es als Belohnung einen rotpolierten Apfel, und wenn mein Schwanz hinterher schwarz gebrannt sei, spendiere sie jedem eine Molle Bier.« Ich konnte mich befreien, machte einen Buckel, stellte die Haare auf, zeigte den Tiger und stieß einen Laut aus, über den ich mich selber wunderte. Einer der Buben hat glatt vor Schreck seine Hose gefüllt, vorne und hinten. Naja, vielleicht nur vorne. Als meine Hausherrin eines Tages einen Eimer Putzwasser über mir ausgoss, hatte ich genug und riss aus. In der Gegend wollte ich nicht bleiben. Ich fürchtete, meine Brüder und meine Schwester hatten sich inzwischen miteinander und mit unserer Mutter ausgesöhnt und sich zusammengetan und lauerten auf Rache. In meinem Hochmut bildete ich mir zwar ein, sie wieder in eine Geschichte einwickeln zu können, aber sicher war ich mir doch nicht, denn damit so eine Geschichte wirkte, wäre ein gemeinsamer Feind nötig gewesen, gegen den sich die Geschichte spinnen ließe, und so ein Feind war keiner da, außer ich selber. Ich vertrollte mich in den frühen Morgenstunden, nicht ohne vorher an der Tür zur Speisekammer, auf den Wäschekasten und mitten auf den Küchentisch meine Marke abgespritzt zu haben, sprang durch das Fenster auf den Zwetschgenbaum vor dem Haus, der bereits sein Laub gelassen hatte, kletterte an seinem Stamm hinunter, hüpfte über den Gartenzaun und schlich auf den Trottoirs nahe an den Hauswänden entlang, immer darauf gefasst, der Verwandtschaft, einem Hundsvieh oder einem Polizeistiefel zu begegnen. Oh, ich hatte mich arg verrechnet. Wenn ich gewusst hätte, dass unsere Hausherrin kein Verständnis für meinen Revierkampf und keinen Respekt vor meinem Sieg haben würde, hätte ich damit bis in den Frühling gewartet. Nun ging's in den Winter hinein, ohne warme Bleibe und verlässliches Futter. Ich hatte zwar von unserer Mutter gelernt, wie man Mäuse fängt, und oben in unserem Speicher gab es viele, aber ich wusste aus meinem vergangenen Leben, dass es nicht nur aufwendig und lästig war, eine tote Maus auseinanderzunehmen, sondern dass sie auch nicht viel hergab. Eine kräftige Katze, wie ich, braucht pro Tag bis zu 15 Mäuse, um satt zu werden, im Winter womöglich noch mehr. Und jedes Mal diese Prozedur, das Aussortieren der Gallenblase, das Auskotzen des Fells und der Knöchlein. Im Speicher war Mäusejagd ein Spiel gewesen, das unserem Vergnügen, nicht aber unserer Ernährung diente. Wir vertrieben uns die Zeit damit, Mäuse zu quälen, und wenn sie tot waren, ließen wir sie liegen und verdorren, denn unser Fressen stand in einer Schale bereit, maulgerecht gehackt, und das zweimal am Tag. Ein noch größeres Problem ist das Trinken im Winter. Jeder Katze rate ich: Sorg dich um das Trinken im Winter. In einer Stadt wie Berlin regnet es oft, im Frühling, im Sommer, im Herbst findet eine Katze immer irgendwo eine Lache, und anspruchsvoll wie die Pferde sind wir nicht, die sich angeblich weigern, aus einem Eimer zu trinken, wenn an seinem Boden ein einziger rostiger Nagel liegt. Im Winter kann Berlin sehr kalt sein. Wir erfrieren nicht. Einen Unterschlupf gibt es überall und unser Fell ist zuverlässig. Aber das Feuchte wird zu Eis, und Eislecken stillt den Durst nicht, im Gegenteil. Ich weiß von Katzen, die im Winter verdurstet sind.